Ich sage einfach, wir sind Geschwister, und ich sage ein ganz kurzes Wort zu meiner Person. Wir schauen einen Bericht an, einen kurzen Clip von 5 Minuten, und das Ganze muss ich dann finden im Wort Gottes. Ich habe eine interessante Biografie, dafür kann ich nichts. Die hat Gott in mein Leben hineinbestimmt und hineingelegt. Ich bin in Japan geboren. Die Schlitzaugen habe ich nicht bekommen. Meine Eltern waren beide deutsch. Sie waren als Missionare dort. Ich habe dort bis zu meinem 17. Lebensjahr gewohnt. Ich weiß nicht, ob ich zuerst Japanisch oder zuerst Deutsch gesprochen habe. Für mich sind beide Sprachen gleichwertig. Ich beherrsche sie heute noch genauso, wie ich Deutsch rede. Ich bin mit 25 Jahren wieder in Japan gewesen, als Missionar selber. Meine Frau kam aus dem Schwabeländle. Sie musste bei Null anfangen. Für mich war es ein Heimkommen. Und wir waren wieder dort einige Terms als Missionare. Dort sind unsere 3 Kinder geboren. So dass 30 Jahre meines Lebens bisher, also ich bin ungefähr 35 jetzt, dort in dieses Land gehöre. Der größte Teil bisher. Jetzt, was macht ein Missionar, der unter den Völkern, der unter den Heiden in Japan tätig ist? Wir waren in der Gemeindegründung, in der Jugendarbeit, in der Seminar-, in der Schulungsarbeit, ganz querfeld, querbeet eingesetzt. Was hat der mit Israel zu tun? Wie oft bin ich das gefragt worden? Nun, ich erinnere mich an eine Zeit, wo ich etwa 4 oder 5 Jahre alt war, kurz bevor ich ins Internat und in die Schule kam. Da, wo wir auf Missionsstation waren in Japan, hat unser Vater uns jedes Mal einen Sandkasten gebaut. Das Äquivalent heute würde heißen Fernseher. Ja. Aber damals gab es das nicht, da hieß es Sandkasten. Und da haben wir gespielt mit Japanerkindern. Und ich erinnere mich, wie ich da versucht habe, die topografische Landkarte Israels im Sand nachzugestalten. Ein deutsches Kind in Japan versucht, Israel zu modellieren. Wie passt das? Naja, mein Vater war in der Verkündigung. Meine Eltern haben uns das Wort Gottes von Kind auf lieb gemacht. Und da kommt man an Israel nie vorbei. Und das war uns so selbstverständlich, dass Israel ein Stück von mir und von unserem Glauben und von unserem Wort Gottes ist, dass man da mit drin gelebt hat als Kind. Als wir zurückkamen nach Deutschland, kam nach einigen Jahren eine Anfrage vom Israelwerk ZDK. Wir wohnen ganz in der Nähe von diesem Werk, 2 Kilometer nebendran sowieso. Ich kenne dieses Werk seit frühester Erzählung von meinem Vater her. Unser Missionskontext war die Liebenzeller Mission. Das Werk ZDK ist früher mal vor 60 Jahren aus diesem Werk herausgewachsen, ist also auch verbunden mit Liebenzell. Und damals kam die Anfrage, obwohl ich in Europa bereits wieder unter Japanern tätig bin. Ich könnte jetzt einen Missionsvortrag über die Arbeit unter Japanern in Europa halten. Da geht ein ganz großer Teil meiner Zeit nach wie vor drauf. Ich bin ganz offiziell Pastor der japanischen evangelischen Gemeinde von Zürich, eine Regionalgemeinde. Da fahre ich jeden Monat 3 bis 4 Mal hin. Und wir haben Japaner, die aus ganz Süddeutschland und der Schweiz zusammen sich dort treffen, aber nur 2 Mal im Monat. Deshalb kann ich das eine tun und das andere auch tun. Und ich bin inzwischen mitverantwortlich für dieses Werk ZDK, das in Israel tätig ist. Heute möchte ich da den Schwerpunkt drauf legen und einen kleinen Einblick geben in dieses Werk ZDK, ein hebräisches Wort. Was machen die in Israel? Wie passt Israel-Dienst und Missionsdienst unter den Völkern zusammen? Für mich bleibt, dass es ein ganz großes Vorrecht ist, dass ich in meiner Person beides verbinden darf. Es ist wie die andere Seite der gleichen Münze, die das Reich Gottes heißt. Unter den Völkern, unter meinen Japanern, versuche ich, das Wort zu ihnen reden zu lassen, damit sie den wahren Gott erkennen. Das brauchen die Juden nicht. Die brauchen diese Erkenntnis jetzt im Großen und Ganzen gesprochen nicht. Die Juden brauchen nicht den wahren Gott zu erkennen, sondern den wahren Messias. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Wenn wir sie behandeln wie alle anderen Missionsvölker, dann tun wir ihnen Unrecht. Dann tun wir der Sache und dem Auftrag Unrecht. Da ist unheimlich viel Vorkenntnis da. Da sind Dinge da, die ich meinen Japanern erklären muss. Wisst ihr, Salomo war der Sohn von David. Ja, wer war David? Dann muss man erst mal grundlegen. Das ist nicht nötig. Auch bei einem Juden, der den Messias nicht kennt oder ablehnt. Das wissen Sie. Und deshalb braucht man hier einen ganz anderen Missionsansatz. Wir vermeiden das Wort Mission aus taktischen und politischen und gesellschaftlichen und Auftragsgründen. Aber wir vermeiden niemals das Wort Christuszeugnis. Auch wenn wir im Hintergrund wissen, okay, das ist wie eine andere Bezeichnung der ziemlich ähnlichen Sache. Aber mit Mission erreicht man keine Juden. Sobald du ein Wort von Jesus zuerst und Mission sagst, mach dazu und du hast ihn verloren. Und aus diesem Grund brauchen wir einen anderen Ansatz in Israel. Wir, die wir nicht aus diesem Volk der Israelis, der Juden sind. Und unser anderer Ansatz ist in diesem Wort Tzedaka begründet. Das ist die Tat der Gerechtigkeit und der Liebe, die Wohltat. Einen Juden erreichen wir, indem wir zuerst die Hand auf den Mund legen und unsere Hände und Füße reden lassen. Und das wollen wir tun, indem wir vorwiegend Holocaust-Überlebenden, das ist die erste Liebe dieses Werkes und die Hauptaufgabe, Holocaust-Überlebenden dienen und ihnen ein guter Geruch Christi sind. Ohne zunächst ein forderndes Wort vom Messias Jesus, nur mit dem Alten Testament ihnen begegnen und ihnen in der Liebe dienen. Und Sie glauben gar nicht, wie schnell das geht. Bei jedem etwas unterschiedlich, aber spätestens in unserem Pflegeheim, spätestens nach ein, zwei Wochen, wenn ein Neuer da ist, fragt er, warum tust du das? Was ist deine Motivation? Und hier kommt das persönliche Zeugnis von Jesus. Keine Forderung. Ein persönliches Zeugnis, dass wir sagen, die Liebe Christi dringt uns. Danke für das, was ihr uns durch euer Wort, Altes Testament, uns gegeben habt, wo wir erkennen durften, wer der lebendige Gott ist. Und da erkennen konnten, wer der Messias ist. Wir haben in Jesus unseren Messias erkannt. Aber das darf als persönliches Zeugnis stehen bleiben. Sobald es zu einer fordernden Botschaft wird für Sie, machen Sie zu. Es ist ein langer, geduldiger Weg mit einer anderen Missionsmethodik als unter den Japanern. Und wie gesagt, da bin ich dankbar, dass beides in meiner Person verbunden ist. Das ist ein großes Vorrecht. Ich möchte Sie jetzt mitnehmen in verschiedene Ansichten mit einem 5-Minuten-Clip, den wir zunächst anschauen. Ich habe einiges hinten ausgelegt auf den Bistrotischen über Veranstaltungen, die es dort gibt. Ganz allgemein über unser Zentrum im Nordschwarzwald in Meisenbach, das Haus Bethel. Über für jemand unter den Jungen vielleicht, die mal ein Jahr Volontär in Israel sein wollen. Oder über die Arbeit, die wir überhaupt an den Holocaust-Überlebenden machen. Und ganz frisch kam gestern oder vorgestern vom Drucker das neue vierteljährliche Informationsblatt. Also wer sich bedienen möchte, bitte. Und jetzt schauen wir ganz kurz hinein in diese Arbeit. Ich war vorgestern noch dort in Israel, wie sie dort in 2 Standorten, in einem Pflegeheim und in einem Gästeheim geschieht. Darf ich einfach bitten, Clip ab, Film ab. Es kommt, ich höre es schon. Sollen wir das andere vorwegnehmen? Ist schon da. Gut, danke.
100, 120 Leute sind herein. Ganz dicht nebeneinander gesessen, Türe zugemacht und wir saßen und saßen und saßen. Auf einmal haben wir gesehen in diesem kleinen Fenster, dass die Leute herumlaufen und schreien, die Deutsche. Es war etwas geschehen draußen. Zyklon ist ausgegangen. Hat man die Tür geöffnet und sehr aufgeregt waren die, dass es ist nicht gelungen, uns umzubringen.
Fängt sie an, furchtbar zu weinen und sagt mir, ich war mit deiner Mutter anderthalb Jahre in Fürth und in Westerbork und in Auschwitz. Ich habe sie damals gefragt, ob sie weiß, wo unsere Mutter gestorben ist, weil wir wussten, Mutti ist nicht zurückgekommen. Sie hat mir da nie Antwort drauf gegeben.
Ich bin gewesen in Auschwitz. Kann auch der Nummer tun. Das hat man mir in Auschwitz gemacht.
Ich wusste gar nicht, was ich jetzt sagen soll, was ich jetzt machen kann. Weil das ist letztendlich auch das, was den Dienst hier so herausfordernd macht. Dass wir als Deutsche uns so eine Situation anhören müssen, die letztendlich von unseren Vorfahren verschuldet worden ist.
Einfach so die Geschichte, die hinter diesen Menschen steckt, wie sie in so jungen Jahren, noch viel jünger als ich es bin, schon so viel durchgemacht haben.
Ich habe nicht über diese Sachen gesprochen für mich viele Jahre. Ich hatte nie Deutsch gesprochen. Ich hasste Deutschland.
Also jedes deutsche Wort, das sie so gehört hat, war für sie wie ein Messerstich ins Herz. Und trotzdem waren das die schönsten 10 Tage ihres Lebens. Und das sagt sie nach einem Leben mit 80 Jahren oder so.
Was waren für mich Deutsche? Die mit den Stiefeln, die meinen Vater geholt haben. Alles Schlechte nur. Und da habe ich kennengelernt eine Generation, die lieb ist zu uns, die mit uns ist. Und ich war so dankbar.
Ich habe jetzt diese Denkweise dafür bekommen, wie das Leid sie wirklich getroffen hat und sie auch heute noch nach 60, 70 Jahren immer noch beschäftigt und wie sehr sie immer noch drunter leiden. Und jetzt habe ich einen ganz anderen Blickwinkel zu den Gästen und auch zu der Arbeit hier bekommen.
Gerade am Anfang stand ich echt vor Situationen, wo ich gedacht habe, wow, totale Überforderung.
Wo man ja seine Grenzen kennenlernt, wo man vielleicht beginnt zu verzweifeln, kommt drauf an. Aber im Endeffekt, denke ich, ist das der Dienst, den ich hier zu tun habe und auch an dem Volk. Und wenn man immer berücksichtigt, was die Menschen alles durchgemacht haben, wer die Menschen sind und was Gott von diesen Menschen denkt, dann hat das alles einen viel, viel größeren Wert und das gibt dann einem die Kraft, auch Dinge, die vielleicht unangenehm sind, zu tun und zu tragen.
Vor allen Dingen, wenn man so im Alltag ein bisschen versumpft und nicht manchmal weiß, wofür man jetzt das Unkraut jätet und sich da schwer für die Arbeit motivieren kann, dann ist es irgendwie immer wieder so ein richtiger, so eine richtige Motivation, am Abschiedsabend zu hören, wie die Gäste das erlebt haben, wie sie uns beobachtet haben, gesehen haben, mit was für einer Hingabe wir das machen.
Weil manchmal, wenn man immer wieder am Putzen ist, Geschirr spülen ist, und dann denkt man manchmal, was tue ich hier eigentlich? Bringt das was überhaupt? Und dann hört man solche Sätze von diesen Menschen, dass sie neu Vertrauen gefasst haben zu Gott und auch etwas anders jetzt über das deutsche Volk denken, über das Christentum denken.
Wir wollen ja nicht einfach nur ein Altenheim sein, das sie pflegt, sondern wir wollen ihren Lebensabend so schön wie möglich machen.
Thank you.
Ja, das war ein ganz, ganz kleiner Einblick in diese Arbeit, in der etwa jedes Jahr 30 junge Leute als Volontäre ausreisen, um mit den Langzeitmitarbeitern, die dort sind, viele Jahre dort sind, zusammen den Dienst zu tun. Im Moment sind in Israel in einem Gästehaus und in einem alten Pflegeheim zusammen etwa zwischen 50 und 60 deutsche Mitarbeiter tätig, die alle von diesem Werk gestützt werden, die alle nur vom Taschengeld leben, und auch der Urlaubsaufenthalt dieser Holocaust-Überlebenden im Gästehaus soll so angenehm und so kostenfrei wie irgend möglich gestaltet werden. Und das sind Freunde von hier, die das mitfinanzieren. Ein kleiner Blick noch nach vorne. Wir haben eine Weisung vom Herrn, einen Auftrag bekommen, weiterzumachen mit diesem Pflegeheim. Dankeschön, vielen Dank. Mit dem Pflegeheim weiterzumachen. Und dieses Pflegeheim braucht eine Erweiterung, einen Erweiterungsbau, der schon vor 30 Jahren begonnen wurde, aber dann stillstand. Und nun ist sogar von offizieller Seite aus die Frage von der Gesundheitsministerium gestellt worden in Israel: Warum könnt ihr nicht eigentlich erweitern? Warum macht ihr nicht weiter? Nun ja, wenn man die Millionen nennt, die das kostet, 30 Millionen Schekel, wenn ich das in Euro ausdrücke, dann schlackert jeder mit den Ohren und sagt: Könnt ihr das? 8 Millionen Euro? Da sind 2 Millionen Euro drin für den Bunker, der nötig ist. Wir sind 15 Kilometer von der libanesischen Grenze weg, wo ab und zu mal eine Hisbollah-Rakete rüberkommt. Könnt ihr das? Und dann sagen wir ganz frank und frei: Woher sollten wir das können? Nein, wir können das nicht. Habt ihr die Mittel, die Rücklagen? Auch nicht. Vielleicht 1 oder 2% davon, von dem, was nötig ist. Ja, wieso könnt ihr dann das anpacken? Wenn der Herr den Auftrag gibt, können wir nur folgen. Wenn es der Herr bestätigt, gibt er die Mittel. Ich mache hier keine Spendenwerbeaktion. Aber wir haben in der ganzen Geschichte dieses Werkes erfahren, wie das, was nötig ist, auch ohne aggressive Werbung jedes Mal gegeben worden ist, so wie der Herr die einzelnen Herzen gerührt hat. Und jetzt sind wir gespannt, ob der Herr diesen Weg bestätigt oder ob wir anderweitig ihm weiter dienen werden. Das steht aus. Geplant ist eine Erweiterung für mindestens noch einmal so viel Pflegeplätze. Und das angesichts der Situation, dass in Israel gerade sehr viele Alten- und Pflegeheime schließen. Die Standards stimmen nicht mehr. Und dann sagen sie: Wir können es nicht mehr. Wir haben damals vor 30 Jahren mit deutschem Standard gebaut, ganz bewusst. Und der gilt immer noch. Der ist immer noch okay. Wenn wir nach neuem deutschen Standard bauen würden, wären die Behörden sehr dankbar. Das Ganze ist ein Glaubenswagnis. Und um Glaubenswagnis geht es jetzt auch, wenn wir miteinander Gottes Wort anschauen. Ich möchte uns einen Text aus der Jakobsgeschichte, 1. Mose Kapitel 27, lesen. Hier geht es um den Segen Gottes, und das in einer ganz direkten Zusage für einen Mann, für Jakob, der später Israel genannt wird. Und dieser Name ist heute noch da. Der ist Gottes Programm, Israel. Ich lese uns aus 1. Mose 27, aus der ganz bekannten Geschichte von dem gestohlenen Segen, nur die Eingangsverse. Es begab sich, als Isaak alt geworden war und seine Augen zu schwach zum Sehen waren, da rief er Esau, seinen älteren Sohn, und sprach zu ihm: Mein Sohn. Er antwortete ihm: Hier bin ich. Und er sprach: Siehe, ich bin alt geworden und weiß nicht, wann ich sterben werde. So nimm nun dein Gerät, Köcher und Bogen, und geh hin aufs Feld, jag mir ein Wildbret und mach mir ein Essen, wie ich's gerne habe, und bring mir's herein, dass ich esse, auf dass dich meine Seele segne, ehe ich sterbe. Rebekka aber hörte diese Worte, die Isaak zu seinem Sohn Esau sagte. Und Esau ging hin aufs Feld, dass er ein Wildbret jagte und heimbrächte. Da sprach Rebekka zu Jakob, ihrem Sohn: siehe, ich habe deinen Vater mit Esau, deinen Bruder reden hören, bring mir ein Wildbret und mach mir ein Essen, dass ich esse und dich segne vor dem Herrn, ehe ich sterbe. So hör nun, mein Sohn, auf mich und tu, was ich dich heiße. Geh hin zu der Herde, hol mir 2 gute Böcklein, dass ich deinem Vater ein Essen davon mache, wie er es gerne hat. Das sollst du deinem Vater hineintragen, dass er esse und dass er dich segne vor seinem Tod. Jakob aber sprach zu seiner Mutter Rebekka: Siehe, mein Bruder Esau ist raut, ich aber habe eine glatte Haut. So könnte vielleicht mein Vater mich betasten und ich würde vor ihm dastehen, als ob ich ihn betrügen wollte. Und dann brächte ich über mich einen Fluch und nicht einen Segen. Da sprach seine Mutter zu ihm: Der Fluch sei auf mir, mein Sohn. Gehorche nur meinen Worten, geh und hole mir. Ich gehe davon aus, dass wir den Fortgang dieser Geschichte kennen. Hat es geklappt? Es hat geklappt. So ganz, ganz knapp, als der Jakob den Segen bekommen hatte, und er hat 2-mal ausdrücklich gelogen, weil der Vater irgendwie Verdacht geschöpft hat. Bist du? Wer bist du? Ja, ich bin Esau. Er musste seine Stimme verstellen. Ne? Dein erstgeborener Sohn. Und er musste diese Felle der Böcklein auf die Haut legen. Und er musste die Kleider des Bruders anlegen, sonst wäre es rausgekommen. Er hat gerochen wie Esau. Die Stimme war ähnlich wie Esau. Es hat sich angefühlt wie Esau. Und der Vater hat ihn gesegnet. Und als er draußen war, kam der richtige Esau fröhlich pfeifend, das steht nicht hier drin, aber in meiner Vorstellung, nach Hause und hat zubereitet und ging rein und dann kam alles ans Licht. Diese Geschichte, wir kennen sie. Hier geht es um was? Um den Segen. Wer von uns hat nicht schon einmal gesagt bekommen, ich wünsche dir Gottes Segen? Und wer von uns hat es nicht anderen schon gewünscht? Gebt euch mal die Blöße und fragt den, der es Ihnen wünscht. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen. Fragt sofort zurück, vielen Dank, aber was meinen Sie damit? Was wünschen Sie mir jetzt genau? Wir fassen das so schön zusammen und meinen ganz, ganz, ganz viel damit. Aber wenn man mal auf den Tisch legen soll, ja, was heißt denn der Segen Gottes? Dann kommt eine lange Liste, erfasst die wirklich alles? Was denkt der normale Mensch, wenn er sich Gottes Segen wünscht oder jemand anders wünscht? Was gehört zum Segen? Naja, Wohlergehen, vielleicht auch ein gefüllter Geldbeutel oder Konto, Gesundheit, Erfolg. Wir kennen diese Listen und Vorstellungen von Segen. Darf ich mal fragen, wo kommt in der Bibel das Wort Segen oder Segnen zum allerersten Mal vor? Zum allerersten Mal. Das ist die Schöpfungsgeschichte im 1. Kapitel der Bibel. Am 5. Schöpfungstag, da hat Gott die Tiere des Wassers und der Luft geschaffen. Fische und Vögel. Und dann sagt er am Ende, Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch, füllt das Wasser und die Luft. Das war das erste Mal. Was heißt denn da Segen? Die Möglichkeit, ich versuche es mit einfachem Wort zusammenzufassen, die Fähigkeit, Leben weiterzugeben. Das ist das Wort Segen am 5. Schöpfungstag. Und dann kommt der 6. Schöpfungstag. In der ersten Hälfte werden die Landtiere geschaffen. In der zweiten Hälfte werden die Menschen geschaffen. Und auch da kommt wieder dieses Wort. Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Bis dahin ist das, was den Menschen als Segenswort gesagt wurde, kein Haar anders als das, was die Tiere gesagt bekommen haben. Fähigkeit, Leben weiterzugeben. Aber bei Menschen steht da, 1. Mose 1, ab so ungefähr Vers 25, da steht da noch ein bisschen ein Zusatz da. Es heißt zum Ersten, herrscht über die Tiere. Das kriegt kein anderes Tier gesagt. Die Kontrolle über die Schöpfung, die Pflege der Schöpfung. Und dann heißt es noch etwas. Als Gott geplant hat, Menschen zu machen, nachdem er den Rest, die ganze andere Schöpfung vollendet hatte, nur der Mensch noch als letztes fehlte, da sagte er, 1. Mose 1, Vers 26, lasst uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei. Und dann steht da deutlich, Gott schuf den Menschen ihm zum Bild, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf ihn als Mann und Frau. Und in dem Zusammenhang muss man das Wort Segen sehen. Fähigkeit, Leben weiterzugeben, Tiere wie Mensch. Herrschen über die Schöpfung, der Auftrag an den Menschen. Und dann kommt ein ganz, ganz großer und einer, vielleicht sogar der Hauptteil des Segens überhaupt, wenn er dem Menschen gegenüber genannt wird. Lasst uns Menschen machen zu unserem Bilde. Was ist das Bild Gottes? Was ist das? Darüber gibt es theologische Literatur ohne Ende. Wir haben es damals in der Bibelschule auch etwas im Seminar etwas näher untersuchen dürfen und müssen. Das, was Luther übersetzt hat, er schuf ihn zum Bilde Gottes schuf er ihn. Da stehen eigentlich zwei verschiedene hebräische Worte im Ursprung. Wie unterscheiden die sich? Was bedeuten die? Das eine Wort heißt so viel wie zum Abriss, ein Grundriss oder Abriss, ein Schattenabriss Gottes. Das, was, wenn man einen Gegenstand beleuchtet, hinten als Schatten an die Wand geworfen wird, das ist das erste Wort Bild, was Luther übersetzt hat. Also wir Menschen machen sofort den Rückschluss, den sehr menschlichen Rückschluss und sagen, also Gott sieht so aus wie wir. Ja, nein, nicht, sondern weil Gott so ist, wie er ist, dürfen wir so aussehen, wie wir sind. Da reicht unser Verstand nicht aus, um das zu begreifen. Und das zweite Wort für Bild heißt ein Wesensabbild Gottes. Es gibt kein Tier, das betet. Meine Schwester und Schwager sind auch in der Verkündigung tätig und haben einen großen schwarzen Hund gehabt. Also einen richtigen Predigershaushalthund, ne? Sehr lieb und fromm und manchmal auch gefährlich. Und der hat seine Kunststückchen von den Kindern gelernt, wie jeder andere Hund auch, mit Sitz und Platz und was alles dazugehört, konnte er wie aus dem FF. Aber als der sein Futter bekam, da traute ich meinen Augen nicht. Sitz und da hinten stand die volle Schüssel und er wollte hin und Platz und er guckt auf die Schüssel und gebannt und will endlich hin. Wann kommt das los? Und das Los kam nicht nach dem Platz, sondern dann kam ein neuer Befehl, den kannte ich für einen Hund bisher noch nicht. Dann sagten sie zu ihm, beten. Der Hund macht so. Predigers Haushalthund. Und dann kam das Los und er durfte hin, ja? Hat der Hund gebetet? Er hat zu diesem Wort beten einen Befehl ausgeführt. Das tun Tiere nicht. Richtig beten. Das ist etwas, was dem Mensch gegeben ist. Was heißt denn beten? Verbindung mit dem lebendigen Gott aufnehmen. Und wie der Mensch geschaffen wurde zum Bild und zum Bild Gottes. Das ist genau das, was Gott wollte. Ein Gegenüber, was in der Gemeinschaft mit ihm steckt. Darf ich das wie so ein Fazit dieser Predigt vorwegnehmen? Darum geht's beim Segen im Tiefsten, wenn wir vom Segen Gottes reden. Gott mit mir und ich mit Gott. Und das wollen wir an dieser Geschichte ein klein bisschen ausgraben. Es ist die Geschichte von dem Jakob und seinem Zwillingsbruder Esau, der jetzt vom Vater den Segen, einer von beiden, den Segen bekommen soll. Der Segen in der damaligen Zeit war, das Erbe zugesprochen bekommen. Aber mehr nur als das Äußere. Da war eben auch der Gedanke dieses Segens Gottes, Gott mit dir, mit da drin. Und der alte Vater Isaac hatte den Esau ein bisschen lieber und die Mutter den Jakob. Und der alte Vater sagt, Esau, jetzt kommt's. Aber diese Geschichte hatte eine Vorgeschichte. Interessant ist, dass die Segenslinie seit Adam, seit der Schöpfung, bis wir in Kapitel 12 zu Abraham einmal kommen, Isaak hier, der Vater ist der Sohn von Abraham, ja, also immer noch diese Zeit von Abraham ungefähr, bis wir hierher kommen, hat der Segen oder die Segenslinie eine ganz interessante Form. Bei Adam und Eva kam die üble Geschichte vom Sündenfall. Und nach dem Sündenfall wurde die Segenslinie von Adam aus, vom Menschen, geschaffenen Menschen aus, immer nur an eine Person weitergegeben. Der Abel war der Gesegnete. Der Kain war neidisch und sagte, ich hack diese Segenslinie ab, hat ihn getötet. Er ist deshalb nicht der Gesegnete geworden. Da musste ein Seth geboren werden. Über ihn geht die Linie weiter. Und dann lesen wir, wie lange die Menschen gelebt haben, hunderte von Jahren, und zeugten Söhne und Töchter. Die Menschheit hat sich in der Potenz vermehrt. Und von den Hunderten, Tausenden, Zigtausenden, die in dieser ersten Zeit der Urgeschichte entstanden sind, war es, wenn wir die Bibel anschauen, immer nur eine Person, eine Person, eine Person, die die Segenslinie weitergetragen hat, bis wir zu Adam kommen. Nicht Adam, Entschuldigung, Abraham. Und bei Abraham ändert sich etwas. Abraham bekommt die Verheißung, ich will dir einen großen Namen machen, dich zum Volk machen. Und das soll ein Segen für die ganze Welt sein. Er bekommt die Verheißung, jetzt wird die Segenslinie breit auf ein Volk gemünzt. Das Volk Israel. Abraham hat es mit eigenen Augen wahrscheinlich nicht mehr gesehen, aber er hat den eigenen Sohn gesehen, der ein Glaubenswunder war, den Isaak. Und der Isaak hat Jakob und Esau gehabt. Und damit sind wir in dieser Geschichte hier. Und so wie er es gewohnt war, aus der ganzen Väterzeit her, wollte er diese Segenslinie einem weitergeben. Und er hat den Falschen gewählt. Warum wissen wir das? Ja, vom Ergebnis her. Nein, es war auch vorherbestimmt. Wenn wir in Kapitel 25, zwei Kapitel weiter vorne schauen, wie der Isaak und seine Frau Rebekka auch um Kinder gebangt haben. Da heißt es in Vers 20, Isaak war 40 Jahre alt, als er Rebekka zur Frau nahm. Isaak aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich erbitten und Rebekka, seine Frau, wurde schwanger. Die Kinder, Zwillinge, stießen sich miteinander in ihrem Leib. Da sprach sie, wenn es mir so gehen soll, warum bin ich schwanger geworden? Und sie ging hin, den Herrn zu befragen. Und der Herr sprach zu ihr, zwei Völker sind in deinem Leib. Zweierlei Volk wird sich scheiden aus deinem Leib. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein. Und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Hier steht es klipp und klar. Esau war der Ältere, Jakob der Jüngere. Rebekka hat das gesagt bekommen, sie haben gemeinsam den Herrn gebeten. Wir müssen davon ausgehen, dass auch Isaak das wusste, diese Verheißung. Und dann macht der Isaak etwas, dass er sagt, aber der Esau ist der Ältere, der soll es kriegen. Hat er da nicht mehr dran gedacht? Hat er es verdrängt? Und die Rebekka, die hat es behalten. Die hat sowieso den Jakob lieber gehabt. Und als dann der Esau fortgeschickt wird, das Wildbret zu holen, da war sie schneller und schlauer. Ein Bruder hat mich einmal, als wir dieses Wort miteinander betrachtet haben, darauf aufmerksam gemacht und sagte, eigentlich gehe es hier nicht um den gestohlenen Segen. Wir bezeichnen das gern so. Er war nicht gestohlen. Er hat ihm gehört von Anfang an. Es war bestimmt, dass er es kriegen soll. Aber er hat eingegriffen. Oder die Rebekka oder beide. Und dann ging der Jakob hinein mit dem zugerichteten Mahl, verkleidet, die Stimme geübt. Und der Vater fragt zweimal nach. Und dann segnet er ihn. Er hat es geschafft und geht raus und der Esau kommt und es fliegt auf. Ich möchte an dieser Stelle fragen, was ist die Folge dieser Handlung, wo Rebekka und Jakob, Mutter und Sohn, eingegriffen haben in das, was eigentlich von Anfang an feststehen sollte, von Gott bestimmt. Was war die Folge? Eine mehrfache Folge. Rebekka hat als Mutter ihren Lieblingssohn Jakob an diesem Tag oder in diesen Tagen das letzte Mal gesehen. Wir erinnern uns die Geschichte, wie sie weitergeht, wie Esau böse wird und Mord androht und Jakob fliehen muss. Und er war dann 20 Jahre weg in der Fremde. Kein Handy, kein Fax, kein Nix damals. Man wusste gar nicht, ob er noch lebt. Weg, 20 Jahre lang. Und als er zurückkam, war Rebekka nicht mehr am Leben. Interessanterweise der alte Vater Isaac immer noch. Obwohl er hier sagt, ich weiß nicht, wann ich sterben muss. Ja. Das war eine böse Folge des Eingreifens in etwas, was eigentlich Gott vorherbestimmt hatte. Die Angst, zu kurz zu kommen, wenn es um den Segen geht. Das ist so ein Bild hinein in unser menschliches Herz. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Ähnliche Bibelworte haben wir viel in der Bibel. Und Rebekka hat es doch gewusst und dachte, wenn ich jetzt nicht nachhelfe, dann kommt Gott zu kurz. Dann passiert es und der Esau ist gesegnet. Die Angst, dass man selber zu kurz kommt, ist ein Misstrauen dem Wort Gottes gegenüber, nichts anderes. Wenn mein Leben Gott gehört, dann ist das, was ich zu lernen habe, Geduld. Er hält sein Wort. Das war das Wort vorhin für die Geburtstagskinder. Was er zusagt, hält er gewiss und beweist es mit seinen Taten. Was war eine weitere Folge? Der Jakob hat den Segen bekommen. Wir werden gleich noch schauen, was es genau beinhaltet. Er hat bekommen, was er wollte und hatte nichts davon. 20 Jahre in die Fremde und dort erstmal schuften wie ein Knecht, damit er seine erste und dann die zweite Frau gleich noch mitkriegen konnte. Und dann nochmal schuften. 7 Jahre hat er für Rahel gearbeitet, hat dann die Lea bekommen, ja? Dann sagt er, ich arbeite noch mal 7 Jahre, wenn ich gleich die Rahel dazu bekomme, hat er bekommen. Und dann hat er noch mal 6 Jahre gearbeitet für seine Herden. 20 Jahre war er weg. Und er war doch der Gesegnete. Und es ist erst im Lauf der Zeit ihm zugewachsen, was dieses Wort heißt. Er musste tief unten durch. Und noch eines. Wer die Bibel aufschlagen möchte, Kapitel 27, dieses Kapitel 1. Mose von dieser Geschichte, da heißt es, als der Esau reinkommt, zu seinem Vater, Vers 32, da antwortete ihm Isaak, sein Vater, wer bist du? Er sprach, ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Und dann dieser Vers 33, da entsetzte sich Isaak über die Maßen sehr und sprach, wer? Wo ist dann der Jäger, der mir gebracht hat? Und ich habe von allem gegessen, ehe du kamst, und habe ihn gesegnet, und er wird gesegnet bleiben. Das ist ein tief geheimnisvolles Wort hier. Martin Luther, das ist seine 84er Übersetzung, die ich heute hier habe, der hat, um das zu übersetzen, einige Worte gebraucht. Da entsetzte sich Isaak über die Maßen sehr. Entsetzen über die Maßen sehr. Im hebräischen Urtext steht hier ein Wort. Das kann man nicht in Deutsch wiedergeben. Bei unseren Japanern ist es etwas besser übersetzt. Die japanische Bibelübersetzung ist jünger in ihrer Geschichte und ist von daher oft etwas genauer. In der japanischen steht es, da entsetzte sich Isaak am ganzen Leib zitternd. Und das steht im ursprünglichen Wort hier drin. Ein Wort für Entsetzen, das einen Mensch in Todesangst und großes Zittern bringt. Das kennen wir nicht im Deutschen, so ein Wort. Was ist hier passiert? Der Isaak wacht auf und merkt, ich habe es mit dem lebendigen Gott zu tun. Ich fasse das kurz zusammen, was hinter diesem Entsetzen steht. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich wollte den Esau segnen. Und ich habe den Jakob segnen müssen, wie es vorhergesagt war. Gott lässt sich nicht ins Handwerk greifen. Das musste hier der Isaak schmerzlich erleben. Und deshalb auch der Zusatz, er wird gesegnet bleiben. Hast du mir keinen anderen Segen? Der Esau bekommt ein bisschen was zugesprochen. Aber der Jakob hat den Segen Gottes bekommen. Und um was geht's beim Segen Gottes? Das ist der letzte Punkt, den wir kurz betrachten wollen. Schauen wir noch einmal, wer die Bibel gern mitliest, hinein, Kapitel 1, ab Vers 27, wo ganz konkret das Segenswort genannt wird. Was heißt denn jetzt Segen? Jakob trat hinzu und küsste ihn. Da roch Isaak den Geruch seiner Kleider und segnete ihn, sprach sie, der Geruch meines Sohnes ist wie der Geruch des Feldes, das der Herr gesegnet hat. Und jetzt kommt's. In zwei Versen wird uns ein dreifacher Segen entfaltet. Erstens, ich will ihn uns erklären, so wie ich es lese. Der erste, Gott gebe dir vom Tau des Himmels und von der Fettigkeit der Erde und Korn und Wein die Fülle. Erster Teil des Segens. Was heißt das? Nun, von uns hat nicht jeder Korn und Wein die Fülle auf seinem Feld. Ich selber besitze auch kein Feld. Aber was hier gemeint ist, es liegt auf der Hand, äußere Güter, Wohlergehen des Leibes durch Güter, die der Herr schenkt. Da gehört genauso das Geld dazu. Da gehört ein gewisser Wohlstand dazu, den hier der Jakob zugesprochen bekommt. Wer die Fettigkeit des Feldes und der Erde genießen durfte, der hatte genug zum Verkaufen und konnte viele Herden verhalten und konnte sich einen großen Hausstand leisten. Das wird dem Jakob zugesprochen. Darf ich mal fragen, ist das nicht sehr irdisch? Ja. Hier sind wir an einem Teil, den die meisten Menschen auch mit Segen definieren würden, ja? Dass es äußerlich gut geht. Segen. Jetzt kommt der zweite Teil. Völker sollen dir dienen und Stämme sollen dir zu Füßen fallen. Sei ein Herr über deine Brüder und deiner Mutter Söhne sollen dir zu Füßen fallen. Das ist der zweite Teil. Hier geht es um Autorität und Einfluss. Das bekommt der Jakob zugesprochen. Herrsche. Du darfst herrschen. Du darfst Gewalt üben, Kontrolle üben. Sogar über andere Menschen. Auch das ist ein Teil des Segens Gottes, wenn ein Mensch Führungsvollmacht hat. Erinnert uns das an das, was wir von Adam gehört haben? Leben weitergeben und herrschen. Und jetzt kommt der dritte Teil und da müssen wir etwas denken. Der dritte Teil, 29 am Ende. Verflucht sei, wer dir flucht, gesegnet, wer dich segnet. Wie sollen wir das verstehen? Schauen Sie mal, ich nehme hier den Jakob. Und er bekommt gesagt, wer dir flucht, irgendein Feind, ja, der ihm flucht, der sei verflucht. Frage, wer soll diesen Feind verfluchen? Wer? Der sei verflucht. Von wem? Hier heißt nicht, dem Fluche zurück. Wer dich segnet, den segnet zurück. Sondern es heißt, wer dir flucht, der sei verflucht. Und hier ist die Dimension. Gott über dir, Gott mit dir. Wer dir flucht, der wird geflucht, verflucht von Gott. Wer dich segnet, der wird gesegnet von Gott. Das ist, was wir im Bilde Gottes in der Schöpfung angelegt hatten. Die Bedeutung des Segens in ihrer innersten Bedeutung. Gott ist mit dir. Wenn dir jemand flucht, Gott sorgt dafür, dass das in Ordnung kommt. Wenn dich jemand segnet, Gott sorgt dafür, dass er gesegnet wird. Und dann rennt er in die Verbannung und ist 20 Jahre weg. Und das fasse ich jetzt in drei Sätzen zusammen. Diese 20 Jahre, seine Familie ist dort gegründet, er hat zwei Frauen, er hat noch zwei Mägde dazu. Alle haben Kinder von ihm. Mit 11 Söhnen kommt er nach Hause. Der Jüngste, der Benjamin, wird auf der Heimreise dann geboren. Eine Tochter ist noch dabei. Er kommt nach Hause und hat, als er von Laban zurückkommt, Riesenherden. Er muss sie langsam treiben. Da werden 5 verschiedene Tiersorten extra genannt in den Folgekapiteln. Da heißt es von Schafen und Ziegen und von Rindern und von Eseln und von Kamelen. Ich habe sie zusammengekriegt. Und dann kommt die Sache, dass er ist gesegnet, er hat Reichtum bekommen. Der erste Teil des Segens hat sich sprichwörtlich erfüllt. Und dann kommt die Sache, dass ihm gesagt wird, dein Esau kommt dir entgegen. Und er hat etwas Angst, aber sagt, ich könnte ihn besänftigen. Ich gebe ihm ein kleines Geschenk. Und dann werden aufgezählt von diesen einzelnen Herden, macht er kleine Geschenkherdchen zusammen und treibt die vor sich her als Geschenk für seinen Bruder Esau. Ich habe es gezählt, was da steht. 580 Tiere von allen 5 Sorten. Krieg du mal 580 Tiere geschenkt. Da kommt man in Not, ja. Und das war ein kleines Geschenk, was er übrig hatte. So reich war er. Und es hat geklappt, die Aussöhnung mit dem Esau hat funktioniert. Der zweite Teil des Segens war erfüllt. Herr über deine Brüder. Und dann kommt diese Geschichte vom Jabok. Ich darf die bei euch voraussetzen. Familie ging rüber über den Grenzfluss. Er allein noch mal zurück. Ein Mann ringt mit ihm die Nacht durch. Und dann kommt dieser ganz berühmte Satz, den wir oft zitieren, als die Morgenröte anbricht und dieser Engel Gottes gehen möchte, da sagt er, der Jakob zu ihm, was sagt er? Ich lasse dich nicht, und jetzt kommt's, bitte mitdenken. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Hallo Jakob, was willst du noch? Segen ohne Ende. Und er sagt, ich brauche Segen. Ich möchte gesegnet sein. Und genau an dieser Geschichte, an dieser Begebenheit, Kapitel 32 nachzulesen, da sieht man, worum es um Segen letztlich angeht. Und dran, worum es geht beim Segen. Er hatte Reichtum. Er hatte Autorität und Macht, Vormachtstellung. Aber er wusste nicht, ist Gott mit mir oder nicht. Und als dieser Engel merkt, der lässt nicht locker, da fragt er ihn und sagt, wie heißt du? Und was muss er sagen? Ich heiße Jakob, das ist ein Schuldbekenntnis. Denn dieser Name war ohne große Bedeutung. Mein Enkel heißt Jakob, aber das ist heute auch ein etwas gängiger Name. Trotzdem Jakob aus der Bibel heißt, das ist der Betrüger eigentlich. Das bedeutet dieser Name. Ich habe mein Leben lang hinterlistig geguckt, dass ich zu meiner Sache komme. Schuldbekenntnis, Offenbarungseid, ich kann nichts anderes sagen. Ich bin der Jakob. Und da sagt Gott zu ihm, neuer Name, Israel. Und Israel heißt Gottes Streiter. Man kann das verschieden übersetzen, aber der innerste Kern dieser Israel-Namensbedeutung heißt Gott mit dir und du mit Gott. Und als er von dieser Begegnung als Israel kommt, geht ihm die Sonne auf. Und da hatte er den Segen erfasst. Ich möchte uns das weitergeben als eine Herausforderung für mich. Wie oft liegen wir Gott in den Ohren und bitten um dieses oder jenes. Wir sollten das weniger tun. Wir sollten mehr danken für all das viele, viele, was wir haben. Und wir sollten an dieser einen Stelle uns vergewissern, ist der Herr mit mir oder nicht? Heilsgewissheit, so haben es unsere Väter ausgedrückt. Weiß ich, dass ich gerettet bin, dann ist Gott mit mir. Ist Gott für uns? Wer mag gegen uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Das hat der Jakob erleben müssen. Er hat es erlebt. Und so ist Israel heute noch diese Nation, die um diesen letzten Segen ringt und kämpft, ist Gott mit mir oder nicht? Und da haben wir den Auftrag, streng genommen nach der Bibel, ihnen zuerst diesen Dienst der Liebe und des Christuszeugnisses zu tun und sie hinzuweisen auf den Messias, den sie einmal wieder erkennen werden, wenn er wiederkommt. Ich danke fürs lange Zuhören. Ich möchte kurz beten. Danke, lieber Herr, dass du deinen Segen für mich ganz persönlich bereit hast. Und das bitte ich jetzt auch für jeden Einzelnen der hier Anwesenden. Dass keiner hinausgeht, der nicht weiß, ich bin dein und du bist mein Herr. Und wo es so jemanden gibt, dass keiner zur Ruhe kommt darüber, bis er es richtig weiß. Danke für deine Treue. Danke, dass du, allmächtiger, großer Gott, uns so sehr liebst und nach uns schaust. Und jetzt bitte ich dich auch, gib, dass wir deinen Auftrag für uns erkennen und deinen Weg gehen. Um deines Namens willen. Amen.